Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute geht es darum, wie dunkle Materie und dunkle Energie den Kosmos beherrschen. Mein Kollege Konstantin Haubner unterhielt sich über dieses Thema mit Professor Dr. Bruno Leibundgut. Bruno Leibundgut promovierte an der Universität Basel im Jahr 1989. Danach folgten wissenschaftliche Aufenthalte an der Harvard University und der University of California, Berkeley, bevor er 1993 eine Stelle als Astronom an der Europäischen Südsternwarte annahm. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
Ja, Herr Professor Leibundgut, es freut mich sehr, dass Sie da sind und dass Sie nach Ihrem Vortrag nochmal Zeit haben für dieses Podcastgespräch.
Gerne.
Ja, bevor wir in die Details kommen, vielleicht mal eine persönliche Frage. Was begeistert Sie denn an Kosmologie?
Ich find den Himmel zu beobachten fantastisch. Ich hatte ein Schulerlebnis, da hatten wir einen Astronomiekurs, das war ein Wochenkurs. Und da gab es diesen Hubble Atlas of Galaxies, den Galaxienatlas, den Hubble ursprünglich noch zusammengestellt hat. Der ist aber dann noch vorzeitig gestorben. Also der Alan Sandage hat dann den fertig gemacht. Und das ist im Wesentlichen ein Bilderbuch von nahen Galaxien, großen Spiralgalaxien, elliptische Galaxien. Und ich habe das Ding angeguckt und habe da reingeguckt und einfach nur geblättert und habe gedacht, es ist unheimlich schön, es ist toll. Und sowas möchte ich einfach mal beobachten. Habe dann an der Universität angefangen mit der Astronomie.
Das war in Basel?
Das war in Basel. Der Professor hat mich dann gleich in die Physik geschickt. Er hat gesagt, nein, machen Sie nur Physik, damit Sie auch nachher was tun können mit Astronomie. Was haben wir denn da als Ausbildung? Und dann habe ich ganz brav Physik studiert bis zum Diplom. Und bin dann nachher bei dem Professor wieder aufgeschlagen und gesagt, jetzt habe ich das Diplom, jetzt möchte ich in Astronomie promovieren. Und da hat er dann ein Projekt gehabt, Da hat er gesagt, ja, Herr Leibundgut, das ist natürlich schwierig. Ich habe nur Gelder jetzt für ein Projekt. Da müssen Sie nach Chile fahren.
Oh, an die Europäische Südsternwarte.
Nein, nicht an die. Das war eine amerikanische Sternwarte. Aha. Und da hat er gesagt, ja, das ist ein zweijähriges Projekt. Da müssen Sie halt also länger hinfahren. Also das ist zum Anfang ein halbes Jahr. Als 25-Jähriger mal die Welt bezahlt.
Bezahlt auch mehr.
Kennenzulernen, das war halt genial. Und ich bin dann über zwei Jahre, also immer wieder zurückgekommen, also schlussendlich ein ganzes Jahr in Chile geblieben und habe Supernovae, das war halt das Projekt, Supernovae, explodierende Sterne, gesucht. Also wir hatten ein Teleskop zur Verfügung, da haben wir relativ oft beobachtet, also 10 Tage im Monat. Das war damals so, das ist heute auch noch ähnlich, dass man halt nur für die Wissenschaft, die ich mache, das nennt sich die Dunkelzeit, also man beobachtet halt um Neumond herum.
Ja.
Weil der Vollmond den Himmel zu hell macht.
Mhm. Ja, kenne ich das
Problem. Genau, und dann hatten wir hatten dann also Beobachtungen, das war eine Woche vor Neumond, hatten wir 3 Nächte, dann hatten wir 3 Tage frei, dann hatten wir 4 Nächte um Neumond herum, dann hatten wir nochmal 3 Tage frei und dann hatten wir wieder 3 Nächte am Ende des Neumondes und dann nachher 10 Tage frei. Und das war natürlich genial. Da bin ich da also länger in Chile gewesen, habe Supernovae gesucht. Und da hat sich dann eins zum nächsten ergeben. Also Supernovae sind natürlich inzwischen wahrscheinlich die besten Entfernungsindikatoren, die wir haben.
Da werden wir, denke ich, auch noch ein bisschen mehr dann drüber reden.
Und so bin ich dann in die Kosmologie reingerutscht. Also Hubble-Konstante, das war Teil meiner Doktorarbeit auch noch. Da haben wir die Hubble-Konstante bestimmt. Das war natürlich falsch. Also der Wert, den wir bekommen haben, war falsch. Und so ist das dann weitergegangen. Ich habe dann wirklich über Jahre hinweg diese tollen Galaxien, die ich in dem Katalog gesehen hatte, auch wirklich nicht alle, aber immer diejenigen, die eine Supernova drin hatten, die habe ich dann beobachtet. Und das fand ich faszinierend.
Also ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Und mit der Kosmologie, da kommen wir dann halt wirklich dahin, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, wie ist das Universum entstanden, wie hat sich Leben überhaupt in diesem Universum entwickelt.
Ja, das ist eine perfekte Überleitung. Kosmologie, genau wie Sie sagen, wo kommen wir her, wo kommt das Universum her, wo entwickelt es sich hin. Kosmologie ist ja das, was sich damit beschäftigt, wie das Universum insgesamt sich entwickelt hat und wie es insgesamt aufgebaut ist. Wenn wir jetzt darüber reden, wie Kosmologie gemacht wird oder betrieben wird, kosmologische Forschung, dann ist ein ganz wichtiger Parameter, der in die Beschreibung eingeht, der Inhalt des Universums, der Materieinhalt. Wollen Sie dazu was sagen? Sie haben ja in Ihrem Vortrag auch darüber gesprochen, es gibt ja nicht nur die normale Materie, sondern es gibt ja auch die dunkle Materie.
Ja, es ist halt so, dass wenn Sie sich die, das fängt eigentlich alles mit den Einsteinschen Feldgleichungen an. Also Sie haben den Energieimpulstensor und da haben Sie alles Mögliche drin, da haben Sie Drücke drin, aber eben auch die Dichten. Mhm. Und da können Sie Energiedichten, da können Sie reinstecken, was Sie wollen.
Da steckt im Grunde die Materie drin.
Da steckt unter anderem die Materie drin. Also das wurde ja in dem zweiten Vortrag sehr schön gezeigt, halt natürlich, dass Masse ist ja auch Energie.
Ja.
E gleich mc Quadrat. Und also wir haben die normale Materie, so wie wir sie kennen, also alles, was wir an uns kennen, diese, was wir als baryonische Materie bezeichnen, was man salopp auch als Atome bezeichnen kann, Atome, Elektronen, Kernteilchen, die sind da alle drin. Aber dann können Sie beliebig andere Energien da reinstecken, die Sie sich ausdenken
können. Schön formuliert, ja.
Und das ist die theoretische Version. Als Beobachter ist es natürlich so, dass ich dann versuche, diese einzelnen Dichten, die da drin sind, oder die Energien, die da drin sind, zu verstehen. Also wir wissen, Materie, das ist das Einfachste. Wir kennen uns selbst. Erde, Sonne, Sterne, Galaxien.
Wir sehen, dass sie leuchten und dann können wir daraus mit ein paar anderen in die Masse
herleiten. Was wir aber auch wissen, ist, dass natürlich Strahlung im Universum vorhanden ist. Also dass die meiste Strahlung, obwohl da keine Energie oder fast keine Energie mehr drin ist, ist der kosmische Mikrowellenhintergrund. Die hat mal, das wissen wir auch, die hat mal das Universum dominiert.
Ja.
Also das war mal die stärkste Energieform im Universum vor vielen, vielen Milliarden Jahren. Und jetzt können Sie natürlich auch weitere Energieformen dazunehmen. Was wir machen ist, wir messen die Ausdehnung des Universums. Wir sehen, dass sich das Universum ausdehnt. Das geht zurück auf Edwin Hubble. Der hat das ja damals gezeigt, dass entferntere Galaxien, dass es so aussieht, wie wenn die eine größere Fluchtgeschwindigkeit von
uns hätten. Sie bewegen sich schneller von uns weg, genau.
Das ist genau richtig. Und das ist natürlich die Ausdehnung des Raumes. Das kommt aus den Einstein, das kann man aus den Einsteinschen Feldgleichungen oder aus der Friedmann-Gleichung herleiten, dass da ist die Ausdehnung des Raumes drin. Also wir benutzen dann die Galaxien oder in meinem Fall die Supernovae als Punkte oder Leuchthäuser, wenn man so will, also wie ein Leuchtturm.
Ja.
Und der ist ein bisschen schwierig. Der Leuchtturm ist ja nicht unbedingt ein Entfernungsindikator. Also das ist ja nur ein Zeichen, dass da Land ist. Und wir haben das ähnlich, also die Supernovae, die Galaxien, das ist einfach ein Marker im Raum. Und wenn wir dann die Rotverschiebung dann auch noch messen, dann können wir die Expansion messen.
So, also Rotverschiebung heißt, das Licht, das von dem Objekt kommt,
wird rot verschoben.
Genau.
Und zwar der Grund ist sehr einfach. Sie können sich eine Wellenlänge angucken. Also Licht hat eine Wellenlänge. Wenn Sie jetzt den Raum nehmen in dieser Wellenlänge und den Raum ausdehnen, dann streckt sich die Wellenlänge, weil die bleibt ja in dem Raum eingefroren, wenn man so will.
Im Grunde ein ähnlicher Effekt wie die Dopplerverschiebung, die man von vorbeifahrenden Einsatzfahrzeugen
kennt. Ja, muss man ganz vorsichtig sein.
Ich weiß, es ist nicht.
Da muss man ganz vorsichtig sein. Also die kosmologische Rotverschiebung
ist
wirklich ein direktes Zeichen der Ausdehnung des Raumes. Die Dopplerverschiebung, die wir eben zum Beispiel akustisch hören können, das ist ein Geschwindigkeitsunterschied.
Ja. Nur als Vorstellung,
der
Effekt ist ähnlich.
Der Effekt ist ähnlich, also man, aber es, physikalisch ist es eben was ganz
Grundlegendes. Ja, das natürlich. Ja.
Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie jetzt sich das ansehen, das Universum, und sagen, ich habe jetzt Materie in dem Universum. Was passiert mit der Ausdehnung? Wie wird sich die Ausdehnung verändern, wenn ich jetzt über einen großen Zeitraum das Universum beobachten kann? Das können wir natürlich, weil wir in die Vergangenheit sehen. Wie verändert sich das? Wenn ich jetzt viel Materie drin habe, dann ist also das eine große Dichte da. Das heißt, wenn die Galaxien voneinander wegfliegen, die ziehen sich ja aber dann gravitativ eben doch wieder an.
Ja.
Das heißt, diese Ausdehnung müsste sich eigentlich verlangsamen mit der Zeit, weil eben viel Materie da ist. Und jetzt ist die Aufgabe für beobachtende Astronomen, genau diese Abbremsung zu messen. Also wir haben zwar die Expansion, die wir lokal sehen, aber wenn wir dann weit hinaus sehen müssen, dann müssten wir eigentlich sehen, dass die Objekte da also vergleichsweise näher sind als in einer freien, in einer ungebremsten Expansion. Und das war damals auch die Vorhergabe. Es gibt eben das Problem, dass wenn Sie sich ansehen, wie viele Atome oder Kernteilchen im Universum vorhanden sein sollten, das können wir aus der Nukleosynthese im Urknall, der Urknall-Nukleosynthese, ja, eigentlich berechnen, dann sehen wir, dass das ein ganz kleiner Teil sein soll dieser sogenannten kritischen Dichte. Also Sie können Modelle erzeugen des Universums, in denen Sie eine Dichte definieren, und die Dichte hat einen direkten Bezug zur Geometrie des Raumes.
Ja, und auch zur Expansion an dem
Und Sprechen, dann ja. zur Expansion. Und das ist eben so, dass wenn Sie sich zum Beispiel jetzt Dreiecke im Universum definieren und ein Dreieck sich hernehmen, das können Sie beliebig groß machen, und dann die Winkelsumme in dem Dreieck messen, dann können Sie, wenn Sie jetzt in einem flachen, also so wie Sie das auf der Tischoberfläche haben, dann messen Sie 180 Grad, so wie Sie das genau. mit Pythagoras in der Schule lernen. Wenn jetzt der Raum gekrümmt ist, dann ist diese Winkelsumme nicht mehr 180 Grad, sondern Sie können sich die Erdoberfläche ansehen, Sie fangen am Nordpol an und gehen dann am 0. Breitengrad durch London bis zum Äquator, dann machen Sie eine 90 Grad Wende, gehen dem Äquator entlang bis zum 90. Breitengrad und dann gehen Sie wieder hoch zum Nordpol und dann haben Sie dreimal 90 Grad Winkel gehabt. Also die Winkelsumme auf der Kugeloberfläche ist immer größer als 180 Grad. Und umgekehrt, wenn Sie jetzt diesen sogenannten negativ gekrümmten Raum, das ist auch schwierig, sich das vorzustellen, das ist quasi eine Satteloberfläche, also in der einen Richtung geht der Raum nach unten, in der anderen Richtung geht er hoch. Und das aber dann in jedem Punkt, also das kann man sich auch so nicht mehr richtig vorstellen. Also wenn Sie eine negativ gekrümmte Oberfläche haben, dann haben Sie die Winkelsumme, ist dann weniger als 180 Grad. Jetzt können wir im Universum hier auf der Erde uns einfach hinsetzen, für die Kosmologie Dreiecke messen im Universum. Das ist jetzt nicht ganz so trivial, okay? Und als Ersatz, statt dass wir Dreiecke messen, messen wir eben diese Abbremsung, weil die eben auch mit der Raumzeit korreliert ist. Und wenn Sie jetzt sich ansehen, wie viele Kernteilchen, also Atome vorhanden sind, dann wären das 4 oder 5% der kritischen Energie, die kritische Energie beschreibt Ihnen ein Universum, das eine flache Raumzeit hat.
Ja, wir beobachten aber eine flache Raumzeit.
Und jetzt können Sie hingehen und sich das überlegen. Also Sie haben Sie wissen aus der Urknall, im Urknall wird Helium erzeugt, und aus der Anzahl der Heliumkerne, die im Universum existieren, können Sie berechnen, wie viele Kernteilchen im Universum existieren, und das ist 4% dieser kritischen Energiedichte. Und dann können Sie sich hinstellen und sagen, okay, jetzt messe ich mal meine Dreiecke oder messe halt jetzt die Geometrie. Das können Sie mit dem Mikrowellenhintergrund machen. Und da bekommen Sie dann ein flaches Universum. Also wir bezeichnen das mit Omega, also diese Energiedichte Omega für ein flaches Universum ist 1. Für die Kernteilchen aus der Nukleosynthese im Urknall wissen wir, dass es 4% sind, 0,04.
Das heißt, es fehlt
eine Diskrepanz. Jetzt müssen Sie diesen Unterschied, also diese Differenz müssen Sie irgendwie noch erklären.
Ja.
Und da gibt es jetzt zwei Dinge, die halt in den Beobachtungen drin sind. Jetzt fangen wir mal mit der dunklen Energie vielleicht an. Also die Beobachtung war damals, wie schnell bremst sich das Universum ab? Und wenn ich die Abbremsung messe, dann weiß ich, wie viel Materie im Universum drin ist. Da kann ich die 4% aus der Nukleosynthese nehmen und dann kann ich noch messen, wie viel da drin ist. Und dann sehe ich, könnte ich eigentlich die Geometrie des Universums auch noch bestimmen. Das war das Experiment damals. Das wurde versucht und dann hat sich herausgestellt, statt dass eine Abbremsung da ist, statt dass die entfernten Supernovae quasi näher bei uns sind, als sie in einem frei expandierenden Universum wären, waren die weiter weg.
Das ist ja auch eine Messung, an der Sie persönlich beteiligt waren, an der entsprechenden Gruppe.
Ja, einer der zwei Gruppen.
Ja, ja.
Also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben drei Autos, die fahren mit gleicher Geschwindigkeit auf ein Verkehrslicht, auf eine Ampel zu.
Ja.
Okay. Und da gibt es jetzt drei Möglichkeiten. Der eine bremst, der wird dann weniger weit kommen. Der zweite oder die zweite lässt das Auto einfach rollen, ungebremst. und die dritte Person beschleunigt. Und dann wissen Sie ganz genau, wenn Sie nach 10 Sekunden gucken oder nach einer Minute gucken, dass die Person, die das Gaspedal gedrückt hat, weitergekommen ist als die Person, die eben auf das Bremspedal gestiegen ist. Und dazwischen ist die Person, die halt nur das Auto ausrollen hat lassen. Und genau den Effekt haben wir beobachtet. Wir wollten eigentlich diese abgebremste Explosion sehen. Also wir wollten das verlangsamte Fahrzeug sehen. Das war die Erwartung. Ja. Und was wir gesehen haben, war, dass die entfernten Supernovae zu weit für uns quasi in dem Modell zu weit weg waren. Und das hat damals zu einem Dilemma geführt, weil innerhalb des Modells, des Standardmodells oder des gängigen Modells, das damals diskutiert wurde, waren diese Beobachtungen nicht erklärbar.
Ja.
Weil es eben keine abstoßende Komponente in diesem Universum gab. Und um diese Beobachtung erklären zu können, müssen Sie eine zusätzliche Energiekomponente einführen, die im Gegensatz zur Materie nicht anziehend ist, sondern abstoßend ist. Und das ist natürlich für unser Verständnis völlig unklar. Ja. Also es ist etwas, das wir in unserem Leben, in unserer Erfahrung einfach nicht drin sehen.
Natürlich.
Das ist, wenn Sie einen Ball hochwerfen, dann wissen Sie ganz genau, was passiert. Der fliegt hoch, dann wird er langsamer, irgendwann bleibt er stehen und fällt dann wieder zurück.
Ja, natürlich.
Was wir da gefunden haben eigentlich, also diese Komponente, die dunkle Energie dann schlussendlich geheißen hat, sagt Ihnen Folgendes: Wenn Sie den Ball hochwerfen, das können Sie auf der Erde eben nicht machen, weil die Erdgravitation zu stark ist. Aber wenn Sie den Ball hochwerfen quasi, also wenn Sie im Universum sind und den Ball wegwerfen, dann wird der schneller und schneller werden,
weil der Raum sich schneller und schneller ausdehnt.
Ja. Und das ist eben diese zusätzliche Energiekomponente, die jetzt als dunkle Energie bezeichnet wird. Und dann stellt sich heraus, wenn Sie das in die gleichen überall einsetzen, die Messung übertragen, dann sehen Sie, dass 70% der Energiebilanz des Universums in dieser dunklen Energie drin ist. Und das war natürlich damals, ich habe viele Leute gehabt, die haben gesagt, ja, das kann nicht stimmen, das ist falsch. Und wir hatten das intern, wurde das Resultat uns mitgeteilt in der Gruppe, und da haben wir intern gesagt, das kann nicht wahr sein. Da haben wir irgendwo einen Messfehler gemacht, irgendwas falsch verstanden, irgendeine Kalibration falsch gemacht und so weiter. Und haben uns das angeguckt, das waren 25 Leute. Jeder hat sich das wie halt er oder sie das immer, also was, wo sie die Expertise hatten, haben sich das angeguckt, und dann sind wir zurückgekommen und gesagt, keine Erklärung. Wir wissen nicht, was da abläuft. Und dann wird das halt jetzt mal publiziert. Irgendjemand wird uns dann schon sagen, wo wir den Fehler gemacht haben.
Ein schönes Beispiel für wissenschaftliche Methode, Falsifikationismus.
Ja.
Dass man erstmal davon ausgeht,
also es ist klar. Also die Aussage für das kommt, ich glaube, das geht auf Stanislav Lem zurück. Die Aussage für eine Entdeckung in der Physik ist nicht Heureka, sondern ich verstehe das hier nicht.
Man hört, das ist komisch. Ja.
Also da kommt der Fortschritt dann mit rein. Leider in 99% der Fälle findet man dann irgendwo den Fehler, den man gemacht hat. Also dass das halt dann wirklich auch fehlerbehaftet ist. Das war jetzt in dem Fall nicht der Fall. Und dann hat sich herausgestellt, also gleichzeitig mit den Messungen der Supernovae, ist eben genau diese Messung gemacht worden, dass die Geometrie der Raumzeit flach ist. Mhm. Und das hat dann beides sehr, sehr schön zusammengepasst. Jetzt gibt es noch eine weitere Energiekomponente, das ist die dunkle Materie. Ja. Die hat Eigenschaften wie die Atomkerne, nur dass die keine elektrische Ladung hat. Gut, es gibt auch Atomkerne ohne elektrische Ladung, aber die interagiert nicht über den Elektromagnetismus.
Deswegen heißt es einer der Gründe, warum sie dunkel heißt. Weil
sie eben nur mit sich selbst, also nur gravitativ interagiert. Und das hat die muss es offenbar auch geben. Also da gibt es verschiedene Messungen, da gibt es verschiedene Hinweise dafür, dass eben so eine solche Komponente auch da ist, die genau wie die Atome ganz normal gravitativ wirkt, also anziehend wirkt, aber sonst nicht messbar ist. Und wenn die halt nicht mit nichts interagiert, dann dann ist das halt wahnsinnig schwierig.
Das heißt also, die Evidenz dafür ist im Grunde rein gravitativ.
Ja, es ist immer indirekt.
Man sieht, dass bestimmte Systeme sich anders verhalten, als man es erwarten würde anhand von Einsteins Relativitätstheorie und der Masse, die man sehen kann.
Genau, also man sieht halt zum Beispiel, dass die Rotationskurven, die Galaxien, die rotieren und in einem normalen System, wie im Sonnensystem, in dem die Masse, die Gesamtmasse eigentlich in der Sonne drin ist, dann sehen Sie eben, dass die äußeren Planeten viel langsamer um die Sonne, also die Geschwindigkeit, die Umlaufsgeschwindigkeit ist viel langsamer für die äußeren Planeten als für die inneren Planeten. Das geht nach Kepler. Kepler hat das schon gesehen, Newton hat das dann erklärt. Und wenn Sie sich das bei einer Galaxie, das kann man in unserer Milchstraße beobachten, dann sehen Sie, dass das nicht der Fall ist, dass die äußeren Objekte, die weiter vom Zentrum weg sind, die dieselbe Sterne, Geschwindigkeit haben wie die inneren Objekte. Ja,
die sogenannten flachen Rotationskurven.
Das ist die flache Rotationskurve. Und da haben Sie dann den Effekt, um das zu erklären, müssen Sie mehr und mehr Masse dazufügen, damit die Rotationsgeschwindigkeit hoch bleibt. Und wir sehen keine Sterne da, wir sehen auch eigentlich kein Gas mehr in diesen Galaxienscheiben. Und trotzdem rotieren die immer noch so schnell. Und da gibt es eben das Postulat, dass man sagt, da ist eine zusätzliche Komponente da, die gravitativ wirkt und das ist dann die dunkle Materie. Und da gibt es bei den Rotationskurven, das gibt es bei Galaxienhaufen. Also Galaxienhaufen, die würden nicht so, wie wir sie jetzt beobachten, stabil sein, sondern die würden auseinanderfliegen. Wenn es die dunkle Materie, also wenn nicht eine zusätzliche Materie...
Dasselbe Punkt, die Galaxien in den Galaxienhaufen fliegen zu schnell umeinander herum sozusagen.
Genau, die Masse, die man sieht. Ist groß. Und das dritte Beispiel sind eben diese Gravitationslinsen, also dass das Licht in einem Gravitationspotenzial gebeugt wird. Mhm. Und da müssen Sie eben auch die Masse haben. Und da, also diese Messungen, die kommen alle mehr oder weniger zum selben Resultat, dass halt ein Fünftel des Universums, also wir haben 4% Atome, dann haben wir 20%, ungefähr 20%
dunkle Materie
und 70% dunkle Energie. Und jetzt werden die Leute fragen, ja, und wo ist jetzt die Strahlung? Weil die Strahlung, hatte ich ja vorher schon gesagt, die hat mal dominiert. Die Strahlung ist in dem Mikrowellenhintergrund. Die hat aber nur noch eine Temperatur von 2,7 Kelvin. Das heißt, da ist keine Energie mehr drin.
Wir sind jetzt Materie.
Also die hat einen verschwindenden Beitrag im Gesamtbereich unsere Erklärung.
Ja, das zeigt auch schön, dass sich ja der Anteil dieser verschiedenen Formen von Energie über die kosmische Zeit verändert. Welche dominiert.
Ja.
Und jetzt nach dem Standardmodell kommen wir jetzt im Grunde oder seit kurzem in diese von dunkler Energie dominierte Zeit.
Das ist aber nicht so kurz. Das ist immer, die Theoretiker erzählen uns immer, dass das sehr kurz ist. Das ist die Hälfte des Universums. Die Hälfte des Alters des Universums sind wir in dieser Phase schon. Okay? Also seit seit ungefähr sechs Milliarden Jahren ist das Universum von der dunklen Energie dominiert. Mhm. Und es wird, was jetzt ist, es wird exponentiell stärker. Also es nimmt dann mehr und mehr zu, aber die Dominanz ist schon länger da. Also nicht erst seit gestern.
Nein, das meinte ich natürlich nicht seit gestern. Das heißt, wir haben jetzt also unsere Komponenten, wir haben vor allem die dunkle Energie, die in der, also üblicherweise als kosmologische Konstante, sogenanntes Lambda bezeichnet wird, und dunkle Materie, bei der es am besten funktioniert, wenn man annimmt, dass sie kalt ist, also sich nicht zu schnell bewegt, das ist dann sogenannte Cold Dark Matter, und dann bekommt man das Standardmodell der Kosmologie Lambda CDM, das nach diesen Komponenten benannt ist. Und das beschreibt dann die Ausdehnung des Universums und wie es sich entwickeln wird. Wollen Sie vielleicht, also ich finde das immer sehr wichtig in der Wissenschaft, dass man sagt, was für Annahmen in seine Theoriebildung reingehen. Wollen Sie vielleicht noch was dazu sagen, auf was für Annahmen dieses Modell beruht?
Ja gut, also es beruht natürlich auf der Gravitation, wie sie durch die Relativitätstheorie beschrieben wird. Mhm. Also wenn die Theorie die Gravitation nicht richtig beschreibt, dann ist das natürlich, stimmt das schon nicht. Es beruht darauf, dass wir bestimmte vereinfachte Annahmen gemacht haben. Also wir nehmen halt an, das kann man teilweise beobachten, durch Beobachtung bestätigen, dass das Universum isotrop ist, mhm. dass wir, egal in welche Richtung, dass wir gucken, wir eigentlich immer ja. dasselbe sehen. Und das sieht man sehr schön durch den Mikrowellenhintergrund, den kosmischen Mikrowellenhintergrund, ja. weil der ist auf ein tausendsten Grad derselbe in alle Richtungen. Also das ist schon sehr sehr isotrop.
Ja.
Dann nimmt man an, dass das Universum homogen ist. Das macht man einfach auch, um diese einsteinschen Feldgleichungen so vereinfachen zu können, ja. dass sie dann eben in eine Friedmann-Gleichung, in eine sehr relativ einfache Gleichung umgewandelt werden können. Die Homogenität, das ist ein bisschen schwieriger. Also das ist nicht, das ist jetzt schon eine stärkere Annahme, die wir nicht unbedingt experimentell ganz gut belegen können. Das
erfordert
also,
im Grunde, dass man die Verteilung von Materie oder von Masse auf sehr großen Skalen im Universum beobachtet.
Ja, und da beobachten wir, dass es eben nicht ganz gleichförmig ist, mhm. sondern wir haben ja diese Netzstruktur, wenn man will, der Galaxienverteilung und solche Dinge. Also es ist schon so, dass wenn man Volumina hernimmt, die groß genug sind, und wir sprechen dann schon von sehr, sehr großen Volumen, 100 Megaparsec, ja. 300 Millionen Lichtjahre auf einer Seite.
Ja.
Also das sind dann schon sehr große Bereiche, dass wir dann in diesen Bereichen, dass wir das Gefühl haben, wenn man die statistisch sich ansieht, dass die, egal wo wir das im Universum beobachten, dass die gleich sind. Das ist eine Annahme, die kann man hinterfragen, das wird auch teilweise gemacht,
mhm, also ja.
wenn sie dann was weiß ich, Dichteunterschiede haben auf sehr, sehr großen Skalen, das kann man physikalisch nicht richtig, also man hat keine gute Begründung, wieso das der Fall sein sollte, aber wenn sie das einführen, dann haben sie natürlich Strömungsverhältnisse, also Strömungen, großflächige Strömungen und da könnte man natürlich sagen, ja, die Supernovae, die sind ja nicht wirklich beschleunigt, sondern die werden da von irgendwas anderem angezogen.
Ja, also sie bewegen sich nicht primär durch die Expansion des genau. Universums, sondern weil es eine große Materieansammlung
genau.
gibt.
Genau, und da müssen Sie dann natürlich aber postulieren, dass die Ansammlung außerhalb des uns beobachtbaren
ja, das
Universums
ist. Das ist der sogenannte dunkle Strom von, ja.
Und das ist philosophisch ja. sehr unangenehm, weil wenn das wirklich der Fall ist, dann können Sie nie
es ließe sich nicht
die Kosmologie verstehen. Weil dann sind sie in ihrem Vorgarten und dann können sie nur ihren Vorgarten beobachten und werden nie wissen, wie die Welt aussieht.
Ja, es ließe sich nicht falsifizieren, weil diese Ansammlung eben
weil sie einfach
dem beobachtbaren.
Sie können ja. einen statistisch signifikanten Bereich des Universums nicht beobachten.
Ja.
Das wäre die Aussage. Und das ist natürlich ein fundamentale Voraussetzung, dass wir dass es uns gegeben ist, dass wir einen repräsentativen Teil des Universums beobachten können. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind natürlich diese Aussagen über das Universum.
Also das ist im Grunde genau, was Sie gesagt haben mit Homogenität und Isotropie.
Genau.
Das ist ja das kosmologische Prinzip.
Genau.
Das wird ja auch manchmal formuliert als das Universum sieht für alle Beobachter gleich aus, als die Aussage. Ja, jetzt funktioniert das Standardmodell ja ziemlich gut. Es funktioniert gut mit dem kosmischen Mikrowellenhintergrund. Es funktioniert gut mit der Entstehung von verschiedenen Elementen der Nukleosynthese im frühen Universum und mit den Supernova-Daten. Es gibt jetzt auch bestimmte, man könnte sagen, gewisse Spannungen oder bestimmte Probleme in dem Modell.
Ja.
Wollen Sie dazu vielleicht
ja, gut, noch also es wäre ja super langweilig, wenn
ja,
keine
absolut.
Probleme mehr da wären. Also das muss man schon auch so wiedersehen. Natürlich, man muss sich das philosophisch auch mal überlegen, wieso sollen wir überhaupt das Universum verstehen können?
Das ist eine sehr
also,
gute Frage.
Was ist denn jetzt, vor 100 Jahren hatten die Leute ja auch ein Bild des Universums.
Ja.
Und das war fundamental anders. Wieso soll es jetzt heute so sein, dass wir das Universum verstanden hätten?
Ja, absolut.
Das ist schon eine gewisse Anmaßung, die hier vorhanden ist. Jetzt ist es so, dass natürlich in diesem Modell gewisse Dinge drin sind, die wir nicht verstehen. Also das gibt verschiedene Ansätze. Eines ist, dass wir lokal diese Ausdehnung des Raumes messen können, die Hubble-Konstante messen können, lokal. Und dass aber in dem Modell, dem Lambda-CDM-Modell, das Sie erwähnt haben, Sie dann eben auch, wenn Sie den Mikrowellenhintergrund messen,
ja.
der vor 14 Milliarden Jahren ausgesandt wurde, mit diesem Modell können Sie dann auch die jetzige Expansionsrate ausrechnen. Und wenn Sie das tun, dann sehen Sie zwei Werte, die nicht miteinander übereinstimmen.
Es gab ja also immer mehr Messungen in den letzten Jahren, die immer genauer wurden. Und im Grunde bestätigen die ja nur.
Ja und nein. Also da muss man jetzt auch wieder sehr vorsichtig sein. Ich wage mich jetzt da ein bisschen auf die Äste raus. Es geht immer darum, wie groß sind die Fehler?
Ja, natürlich.
Okay. Sind die Fehler groß genug, dass die beiden Messungen zusammenkommen, oder schließen die Fehler das aus, dass die beiden Messungen dasselbe beschreiben?
Ja.
Und darum geht es im Moment. Das ist die Diskussion. Jetzt gibt es natürlich die Gruppen, die sagen, nein, die Messung stimmt, der Fehler ist richtig und das ist jetzt so. Und da gibt es halt relativ viele Diskussionen. Habt ihr die Systematik verstanden? Gibt es da irgendwelche Probleme in der Messung, die ihr entweder nicht verstanden habt oder da, wo ihr Annahmen macht, die vielleicht nicht zutreffend sind? Und das muss halt alles entsprechend untersucht werden. Das wird jetzt im Moment gemacht. Und da, also diese sogenannte Hubble-Tension, die Spannung, die jetzt da herrscht, ist im Moment sehr publikumswirksam, würde ich sagen.
Ja, das auf jeden Fall.
Ich würde aber nicht sehr überrascht sein, wenn wir in ein paar Jahren sagen, buh, wir hatten unsere Fehler falsch eingeschätzt. Da war es noch, da hatten wir noch was übersehen. Ja. Es ist vielleicht doch so und so. Also im Moment wird da mehr diskutiert, als es vielleicht nötig ist. Es ist genau so ein Problem. Da muss man auch vielleicht der Öffentlichkeit sagen, gebt uns 1-2 Jahre oder 3 Jahre, dass wir uns dem Problem wirklich widmen können. Mhm. Und dann werden wir versuchen, mit einer Antwort zurückzukommen. Also das wird im Moment halt sehr stark diskutiert. Aber der Fortschritt, der wissenschaftliche Fortschritt, ist dann nicht schnell genug, dass wir jedes Jahr quasi eine neue Messung hätten.
Ja, das
natürlich
nicht.
Das ist natürlich so ein bisschen die Aufgabe. Ich bin Teil eines Projektes, wo wir zum Beispiel die Distanzleiter umgehen wollen, die halt eine fundamentale Annahme für die lokalen Messungen ist.
Also die Methode, wie man Entfernungen dann
auf diesen Skalen bestimmt. Genau, wir haben jetzt eine Methode entwickelt, da können wir das komplett umgehen. Also wir haben dann unabhängig, werden wir hoffentlich in nicht zu baldiger Zukunft eine Hubble-Konstante messen können, die komplett unabhängig ist von Cepheiden und von Typ 1a Supernovae und so weiter.
Okay, also der Hintergrund ist ja, dass Entfernung zu bestimmen ist ja notorisch schwierig in der Astrophysik, in der Kosmologie. Genau. Und eine Methode, die man zum Beispiel verwenden kann, weil Sie gerade Supernovae erwähnt haben, bei den sogenannten Supernovae Typ 1a, ist die Helligkeit ist nicht immer exakt die gleiche, aber ich meine, vielleicht wollen Sie erklären, wie das...
Ja, was halt hier gemacht wird, wir messen eine Helligkeit der Supernova am Himmel und wir haben eine Methode, wir als Astronomen, also die Gemeinschaft hat eine Methode entwickelt, wie wir diese die Leuchtkräfte, also die abgestrahlte Energie, bestimmen können für diese Supernova, für diese Typ 1a Supernova. Das hängt damit zusammen, wie der zeitliche Verlauf ist, wie schnell die sich entwickelt und so weiter. Und damit haben wir Methoden entwickelt, die es uns erlauben, Entfernungen zu einer bestimmten Genauigkeit zu messen. Also zum Beispiel um ungefähr 10% genau. 10% genau, das ist für uns genial, für die Kosmologen.
Ja.
Das wäre für Sie, wenn Sie sich einen Maßstab kaufen im Laden, nicht gut genug.
Und?
Okay. Also das sind so Dinge. Es ist eben wahnsinnig schwer, kosmologische Entfernungen zu messen.
Und Entfernungsleiter heißt ja dann eben im Grunde, dass man sich über verschiedene solcher Methoden von kleineren zu größeren Entfernungen hocharbeiten muss.
Das ist richtig. Also Sie kalibrieren eine Methode, also zum Beispiel lokal messen Sie die Parallaxen, also Sie messen die Reflexbewegung, die die Sterne am Himmel zeigen, weil sie auf der Erdumlaufbahn zu verschiedenen Jahreszeiten beobachten, also als Sie selber an unterschiedlichen Positionen sind. Da können Sie eine geometrische Entfernung messen, damit können Sie Cepheiden, also helligkeitsveränderliche Sterne, messen, ein ganz spezifischer Typ, die haben eine bestimmte Periode, eine bestimmte Amplitude, die können Sie erkennen. Und diese Cepheidensterne, die haben eine sogenannte Perioden-Leuchtkraft-Beziehung. Die geht zurück auf Henrietta Leavitt, also eine Frau, die das bei Harvard gemacht hat, Anfang des letzten Jahrhunderts. Und mit dieser Perioden-Leuchtkraft-Beziehung können Sie dann die Typ 1a Supernova-Helligkeiten kalibrieren. Also sie machen diesen Schritt, sie messen, sie machen eine Messung, dann kalibrieren sie, dann eichen sie quasi einen neuen Entfernungsindikator und dann benutzen sie den, damit sie den nächsten, in dem Fall jetzt die Typ 1a Supernova, eichen können und dann die Messung machen. Wieso müssen wir das machen? Weil lokal, das haben wir vorher schon gesagt, weil lokal die Expansion des Universums nicht messbar ist, sondern da müssen sie zu großen Entfernungen hin. Und die Cepheiden, die können da nicht hin. Und die Supernovae, die sind so selten, dass sie sie lokal nicht kalibrieren können, also nicht eichen können. Das, deshalb müssen sie diesen Zwischenschritt machen.
Man hat dann sozusagen viele fehlerbehaftete oder Unsicherheit behaftete Messungen, und die voneinander abhängen.
Das ist genau richtig. Und da haben sie jetzt jeden Schritt, den sie machen, haben sie eine Unsicherheit drin und die müssen sie so klein wie möglich halten. Und da kann halt, da können halt Dinge passieren. Man also macht das so gut man kann, aber wie gesagt, also die Fehler bleiben dann, also eine gewisse Unsicherheit bleibt.
Man merkt, es ist kompliziert, es ist kein einfacher Job und es bleibt abzuwarten, wie es mit diesen Problemen oder zum Beispiel der Hubble-Tension weitergehen wird und wie das aufgelöst wird. Ja, Herr Leib und Gut, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Danke, dass Sie da waren.
Ja, danke.